Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Oh, Leute. Ich habe wirklich fast gekotzt, als ich das gesehen habe. Und gleichzeitig habe ich es so hart gefeiert. Sacha Baron Cohen ist zurück, nicht als Ali G, Borat oder Bruno, sondern in verschiedenen Rollen, in denen er, ja, sagen wir ruhig, die USA auseinander nimmt. Genau diese USA regiert von einem gefährlich egomanen Irren. Die neue Serie heißt Who is America? Und ihr schnallt ab, wenn ihr später hört, was Sacha Baron Cohen da macht. Irre. Wirklich, völlig und absolut irre. Dann haben wir Gäste heute in der Show, die beiden super tollen jungen deutschen Schauspieler Maler Emde und Anton Spieker. Wir sprechen in deren uralt Wohnmobil, in dem sie für die Dreharbeiten zum Roadmovie 303 von Berlin aus quer durch Europa bis nach Portugal gefahren sind. Sehr coole Nummer. Außerdem hat die liebe Anna Wollner die Stars aus Mamma Mia getroffen, denn ja, wie sage ich es möglichst schonend, die haben es nochmal gemacht. Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried und all die anderen. Was die zu ihrer Verteidigung eines zweiten Teils von Mamma Mia zu sagen hatten, das weiß Anna. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich der Tohom von Nova wäre, bitte? Bin ich? Ja, dann Vorhang auf und Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Ein uraltes Wohnmobil, zwei Menschen drin, Jule und Jan, unter ihnen tausende Kilometer Asphalt und zehntausende Lebensfragen.
Weißt du, wie viele Leute inzwischen in Deutschland alleine leben?
Keine Ahnung, 20%?
50.
Krass.
Ja, krass, oder? Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, da steckt ein System dahinter, eine Strategie.
Ah ja?
Das heißt ökonomische Gründe.
Ökonomische Gründe?
Ja. Also, guck mal, nimm mal vier Leute, die in vier verschiedenen Wohnungen leben, ja? Die brauchen vier Kühlschränke, vier Staubsauger, vier Wasserkocher, vier
Flachbildschirme.
Genau. Wenn die alle zusammenleben würden, bräuchten die das alles nur einmal. Wirtschaftlich gesehen ist es also viel sinnvoller, wenn sie alleine leben, weil sie dann mehr konsumieren. Ein Freund von mir hat da gerade seine Diplomarbeit drüber geschrieben. Die Vereinzelungsstrategie des Kapitalismus.
Das klingt wie eine Diplomarbeit.
Intensive Diskussionen zwischen den beiden Berlinern Jule und Jan, gespielt von Maler Emde und Anton Spieker. Und das, obwohl sich die beiden 24-Jährigen seit gerade erst wenigen Stunden kennen. Jule will mit ihrem Wohnmobil, so einem uralten Mercedes Modell 303, nach Portugal, um ihren Freund zu treffen. Die zwei sehen sich wegen ihrer Fernbeziehung super selten und Jule ist schwanger von ihm. Das will sie ihm lieber persönlich sagen als irgendwie am Telefon. Jan will nach Spanien, um dort endlich seinen leiblichen Vater kennenzulernen, wurde aber von seiner Mitfahrgelegenheit versetzt und hat Jule zufällig an einer Berliner Raststätte getroffen. Jule nimmt Jan also mit, denn Richtung Spanien fährt sie ja auch. Und was machen die zwei? Sich ruckzuck so ganz schicksalsbegegnungsmäßig ineinander verknallen? Eben nicht, sonst würden wir über diesen Film vermutlich nicht sprechen. Stattdessen nutzen diese zwei völlig unterschiedlichen Charaktere mit ihren unterschiedlichen Haltungen zu allen großen Lebensfragen, nutzen also diese Zeit, die sie jetzt miteinander haben, um zu reden, zu diskutieren, sich auszutauschen, natürlich auch über das Thema Liebe, Beziehung, Partnerschaft. Da stehen Instinkt, Genetik und Trieb in Jans Argumentation versus Liebe, Vertrauen und Bindung bei Jule.
Naja, nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Wovon du da sprichst, das ist doch nur sexuelle Attraktion. Wenn sich zwei beschnuppern, geil finden und dann ficken, ich meine, ist das Liebe? Wir sind ja keine Tiere.
Klar, Säugetiere.
Also, das ist doch Quatsch. Ich meine, okay, du hast recht, ich muss erstmal einen Mann heiß finden, damit ich was mit dem anfange. Aber das ist doch nur die allererste Stufe. Das ist eine tolle Stufe, ja, mit aufregend, mit Knieflattern und Gänsehaut und ganz vielen körperlichen Reaktionen und so. Aber in Wahrheit ist es doch eigentlich auch die uninteressanteste.
Weiß ich, ich finde es nicht so uninteressant.
Doch, weil das alles unbewusst abläuft, über die primitivsten Instinkte.
Und so reisen die zwei, halten an super malerischen Orten, campen ganz alleine an irgendwelchen belgischen Seen oder in Frankreich am Meer und sind einfach nur zwei Menschen im Austausch miteinander. Sagt ihr zu Recht, Ist das nicht kacke langweilig? Sage ich nicht ein kleines bisschen. Denn Regisseur Hans Weingartner hat ein super tolles Drehbuch geschrieben, das bei dieser Story hier natürlich an Richard Linklaters Before Sunrise mit Ethan Hawke und Julie Delpy erinnert. Zwei Menschen begegnen sich auf einer Reise und beginnen einen Dialog miteinander, der so befruchtend und so beglückend ist, dass die zwei Hauptdarsteller eben nicht nach 20 Minuten das erste Mal im Bett landen müssen, um uns irgendwie visuell von der mauen Story abzulenken. Das Ganze dann auch noch begleitet von einem echt super schönen Soundtrack. Riesenkompliment also an Hans Weingartner. Das ist übrigens der Regisseur, der auch den großartigen Film Die fetten Jahre sind vorbei gemacht hat. Mit Julia Jentsch und Daniel Brühl. Die übrigens damals, mal kurz den Klugscheißer-Modus an, auch schon Jule und Jan im Film hießen. Da hat der Weingartner also wohl ein Fable für diese beiden Vornamen. Kompliment also einerseits an Autor und Regisseur, der in diesem uralten Wohnmobil alles auch noch selbst gefilmt hat, also Autor, Regisseur und Kameramann. Und Riesenkompliment an Maler Emde und Anton Spieker, die zwei Hauptdarsteller. Die hatten nämlich wirklich Tonnen an Text zu lernen. Da ist nichts improvisiert im Film. Wieder wie beim Vorbildfilm von Linklater. Dasselbe hat mir Ethan Hawke nämlich auch mal erzählt, dass alles, was da so wunderbar spontan wirkt, letzten Endes akribisch erst geschriebener und dann akribisch auswendig gelernter Text ist. Teils minutenlange Dialoge, auch hier jetzt in 303. Minutenlange Dialoge in einer Einstellung gedreht. Alles geskriptet und trotzdem klingt's im Film wie ganz natürlich sich entwickelnde Gespräche und Diskussionen über das Leben, die Liebe und das Erwachsenwerden. Also ihr guckt euch 303 bitte ab Donnerstag im Kino an und verzeiht dem Film den leichten Durchhänger in der Mitte. Den hat er. Da drohen sich die zwei ein wenig zu verfaseln miteinander. Es ist aber wirklich nur ein relativ kurzer Moment, den man gut übersteht. Ich freue mich jetzt mit euch auf die zwei Hauptdarsteller. Das ist eine Premiere in eine Stunde Film. Die zwei haben mich eingeladen, das Interview mit ihnen in diesem uralten Filmwohnmobil zu machen. Und genau dahin nehme ich euch jetzt gleich mit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich habe das erst für einen Witz gehalten, als mich Maler Emde und Anton Spieker eingeladen haben, sie doch in diesem Wohnmobil zu besuchen. Also in dem Wohnmobil, in dem sie auch im Film 303 durch Deutschland, Belgien, Frankreich, Spanien bis nach Portugal fahren. Und jetzt stehe ich hier in Berlin am Straßenrand und steht dieses Ding hier vor mir. Mal gucken, ob einer zu Hause ist. Hallo? Ah, die Maler putzt sich die Zähne und macht die Tür auf. Hallo, grüße dich.
Hallo.
Darf ich reinkommen zu euch?
Ja, Anton schläft.
Anton Schleer, also ist das geil, es ist wirklich, ich bin schon da, es ist wirklich das Wohnmobil, verrückt, wir waren doch für jetzt verabredet, oder?
Hallo.
Unglaublich, hallo, Anton, Tom, hi,
grüß dich, Tom.
Grüße dich.
Wir haben dich erwartet, schön, dass du da bist, fühl dich ganz wie zu Hause.
Ich setz mich,
okay. Das ist ja abgefahren, es ist wirklich, ich habe eben schon draußen gesagt, ich habe das für einen Scherz gehalten erst, als ihr gesagt habt, komm uns doch in dem Wohnmobil besuchen.
Nee, wir wohnen ja jetzt hier.
Wir sitzen wirklich in diesem Filmwohnmobil, in diesem uralten Ding, Modell 303, das ist auch der Grund, warum der Film so heißt. Das ist das Modell dieses 30 Jahre alten, man möchte ihm nicht zu nahe treten und vielleicht sagen, dieses 30 Jahre alten Schätzchens, aber 40, krass.
80 gebaut. Ja.
Wahnsinn, 40 Jahre altes Wohnmobil. Mit dem ihr ja wirklich unterwegs wart, wie war der Ritt auf diesem alten Gaul quer durch die Länder?
Also der alte Gaul fährt, er ist kein Requisit. Wir sind damit tatsächlich von Berlin bis nach Portugal gefahren und haben es geschafft. Der fährt gut, also so um 90 bei bergauf 30 km/h auf der Autobahn.
Genau, der hat drei Gänge. Das ist bergauf, gerade und bergab. Bergab ist quasi Segelmodus, haben wir das immer genannt. Da kann man dann auch den Gang mal raus, mal auch Motor kann man ausschalten. Dann,
damit er sich auch abkühlt.
Genau, stimmt, genau, weil er überhitzt sehr schnell. Sehr hitziges Gemüt. Und
Ja, es war nicht immer ohne, weil wir sind halt, also wir sind ja keine Autobahn gefahren, das war so Prämisse. Und wenn man dreht, fährt man manchmal an Dingen vorbei, die man hätte gerne mitgedreht, aber irgendwie lief halt die Kamera in dem richtigen Moment nicht. Das heißt, es ging viel um Wenden und ihr müsst euch vorstellen, dieses Gemüt ist, ich weiß nicht, 7-8 Meter lang. Ich hatte meinen Führerschein 2 Monate lang und dann gibt es so einen Regisseur, der fuchtelt hinter dir so runter. Wenden, wenden! Und du bist gerade auf so einer Serpentinenstraße.
Ja, und da liegt er noch vorne drin und filmt und die halbe Windschutzscheibe ist blockiert und man muss irgendwie auf den Verkehr achten und gleichzeitig weiß man nicht, auf welcher Straßenseite man gerade ist und so. Sehr spannend.
Ja.
Und der tankt Benzin und nicht Diesel. Und dann hatten wir einmal in Spanien, da gibt es immer so Tankwarte, die übernehmen das dann. Und der hatte natürlich gedacht, es sei ein Diesel und hat den erstmal mit Diesel betankt. Das ist uns dann zum Glück wirklich noch vor Motorstart aufgefallen, sodass wir dann, sodass wir dann Leute kommen lassen haben, die es dann leer gepumpt haben. Dann ging das wieder.
Richtig Glück. Also sonst wäre es am
Ansonsten wäre der Motor, ja.
Jetzt stehen wir hier im halbwegs zivilisierten Berlin am Straßenrand. Es kann gerade nicht so viel passieren. Man sieht ja aber im Film deutlich, dass ihr beide dieses Wohnmobil fahrt. Mhm. Wie viel der Strecke seid ihr denn wirklich gefahren? Also hattet ihr Leute dabei, die euch abgelöst haben? Oder seid ihr das Ding wirklich die gesamte Drehzeit da alleine runtergekachelt?
Du darfst.
Ich glaube, wir sind es schon ziemlich selber gefahren. Ich würde sagen, so 95% sind wir selber gefahren.
Wahnsinn.
Es gab mal so, ich weiß nicht, wann ist denn mal jemand anders gefahren eigentlich? Hans ist mal, nee, eigentlich auch.
Ja,
also nee, wir sind tatsächlich, also manchmal kam unser Turmtyp und Johannes hat uns abgelöst, aber es war wirklich, also weil wir sind wahnsinnig viel Strecke selber gefahren, weil Hans halt auch jede Minute genutzt hat, um zu drehen. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben diese Dialoge, die sehr lang sind, die 10 Minuten irgendwie in einer Einstellung gedreht werden und die haben wir immer wieder gedreht und zwischendurch ließ Hans 8 Stunden am Tag einfach mal die Kamera laufen, während wir fahren, weil kann ja sein, dass was Gutes dabei
rauskommt. Ja, auch rauskommt. Während wir schliefen zum Beispiel.
So.
Ich stelle eine Behauptung auf, vor 10 Jahren, auch im deutschen Film, wäre es noch so gewesen, dass Jan der coole Wohnmobil-Typ gewesen wäre und Jule das süße Tramper-Mädel an der Tankstelle aufgegabelt hätte. Das ist so in Filmen gewesen. Die Jungs haben die Trucks gefahren und die Mädels haben hübsch auf dem Beifahrersitz ausgesehen. Jetzt haben wir das hier genau andersrum in dem Film. Es ist dein Wohnmobil, Maler, also Jules Wohnmobil und du nimmst Jan im Film mit. Ist das schon so ein Weiterdreh, so ein erstes Ankommen von Time's Up Debatte, Hashtag MeToo, tut sich da was, dass Bücher heute so geschrieben werden, dass auch 22-jährige Frauen halt so ein Oschi durch die Gegend fahren?
Ja, sagen wir es so, für mich war das irgendwie nie ein Thema, dass das so ist, weil ich glücklicherweise, glaube ich, da schon ein bisschen drin aufgewachsen bin, dass ich, sobald ich irgendwie Freiheit verspürt habe, meinen Führerschein gemacht habe und mich in ein Auto gesetzt habe und das irgendwie Freiheit implizierte. Ich hoffe, dass die Zeiten sich die ändern, aber irgendwie war das nie für mich so hier so ein Thema, sondern es war einfach selbstverständlich, muss
also ich sagen. Ich habe das auch nie hinterfragt, ehrlich gesagt. Und ich glaube, es ist auch fast egal, wer jetzt, also auch für den Film ist es eigentlich egal, wer jetzt das Wohnmobil hat oder nicht.
Ich glaube nicht, dass es da um Macht geht, wer zum Beispiel dieses Wohnmobil fährt. Also und Jule kann auch jederzeit mal sagen, hier fahr du mal, ich will nicht mehr. Und dabei ist es kein, jetzt hast du die Oberhand hier.
Überhaupt nicht.
So. Ja.
Nee, kommt auch gar nicht so rüber im Film. Es ist mir nur aufgefallen und ich fand es merkwürdig, dass es mir überhaupt auffällt.
Ja, aber das ist spannend. Also, aber es ist ja schön, dass es uns gar nicht mehr auffällt. Das ist ja
absolut.
Ein gutes Zeichen.
Stimmt. Ja, voll. Definitiv ein gutes Zeichen von Emanzipation in der Welt der jungen deutschen Schauspieler.
Ja.
Maler Emde und Anton Spieker sind nicht unsere Gäste heute in eine Stunde Film, sondern wir sind mit einer Stunde Film zu Gast bei den beiden im Wohnmobil. Ich würde noch einen Augenblick bleiben, dann quatschen wir gleich noch weiter.
Okay.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Die Emanzipation des Wohnmobilfahrens. Ich habe das auch deshalb angesprochen, weil es, abgesehen von dieser Personalie, wem das Wohnmobil gehört und wer der Mitfahrgast ist, dann allerdings inhaltlich auf der anderen Seite wieder sehr klassisch wird, fand ich. Dass also Jule, die in jeder Argumentation, die Jule und Jan führen, Jule, die eher weiche Seite vertritt, also es geht viel ja um Beziehungsthemen bei euch beiden im Film, Jule, die ist die definitiv für Liebe einsteht. Monogamie ist ein Thema, den einen finden, zusammenbleiben, so das ganze Nestbau-Ding. Und dass dann aber Jan doch wiederum der klassisch männliche Part ist, der sagt, Monogamie ist, so eine Art Anleitung zum Unglücklichsein, sagst du da mal irgendwo. Das fand ich, das Zitat ist so hängen geblieben. Und stehst halt wieder für das klassisch männliche, argumentierst viel mit Genetik und so, wir müssen unseren Samen verteilen und das an möglichst viele Frauen. So, ist ja so, in etwa ist es das, was du sagst im Film. Ist das was, was ihr besprochen habt mal irgendwann im Rahmen der Dreharbeiten, dass das ja doch wieder eigentlich die sehr klassischen verteilten Rollen sind?
Wenn ich da, also ich glaube, das ist ja so, wir sind immer Produkt unserer Umwelt und dessen, wie wir aufgewachsen sind. Und da hat Jan halt dadurch, dass er nicht bei seinem leiblichen Vater aufwächst, sondern bei seinem Stiefvater und das aber gar nicht weiß und immer dem Vater gerecht werden will und es aber nie schafft, hat er, glaube ich, so einen natürlichen Drang, so eine männliche Seite zu entwickeln und männliche Ansichten zu entwickeln. Und das ist aber gar nicht unbedingt sein wahres Ich, sondern er sehnt sich nach diesen ganzen Eigenschaften wie Toleranz, wie Vertrauen und Flexibilität und so, diese ganzen Eigenschaften, die weich machen. So, danach sehnt er sich ja, nur weiß er das noch nicht. Und Jule zeigt ihm das, dass er eigentlich eine ganz andere Person ist als dieser Macho, der halt sagt, Monogamie ist kulturell programmiertes Unglück.
Also erstmal finde ich es gerade sehr schön, dass du das sagst, dass du es einfach irgendwo auch von der Psychologie oder von den Erfahrungen des Menschen ausgehen lässt, dass es nicht einfach eine Entscheidung von jemandem ist, so bin ich, sondern wir werden dazu so gemacht. Und dann, glaube ich, war es auch irgendwie in Hans, also wir mussten ja irgendwie zwei unterschiedliche Seiten zeigen. So. Und ich glaube, er macht das ja auch mit einem zwinkernden Auge. Also auch Jan weiß, ist sich ja dessen bewusst, wie männlich er dabei ist und macht sich selber über sich lustig. Insofern finde ich, ist das so ungefährlich in dem Moment. Es braucht in dem Film diese beiden Positionen, damit diese Tiefe von der Diskussion entstehen kann.
Genau, und ich finde auch, das Wichtige ist halt, das Schöne ist, dass sie so voneinander lernen wollen und dass es halt nicht darum geht, Recht zu haben. Weil ich glaube, immer wenn man Recht hat, hat man schon, oder wenn man Recht haben will, dann stagniert man schon. Und das ist halt das Tolle, was sie irgendwie aneinander schaffen, voneinander zu lernen und durcheinander irgendwie zum besseren Umgang mit dem Leben und zu einem besseren Ich zu finden.
Und das ist die
Ergänzung, ne?
Ja, es ist die Ergänzung. Ich finde, das ist so was Grundlegendes, was ich auch merke. Das kann man irgendwo fast von den beiden lernen. Dieses Diskutieren der Diskussion willen, weil man was finden will, gemeinsam was finden will. Und dass es eben nicht darum geht, so muss es sein oder so muss es sein, sondern wir sagen, was haben wir, was gibt es für, und wir kristallisieren das raus, was für uns am Ende wahr bleibt.
Genau, das ist ein bisschen hegelmäßig, so These, Antithese und daraus entsteht dann die Synthese. Und das ist schon wieder die nächste These für die nächste Antithese. Also das ist so, ist ein ewiger Prozess, Prozess. Deswegen, glaube ich, kommt man nie zu einer Wahrheit. Und die gibt es wahrscheinlich auch gar nicht, sondern es gibt nur Entwicklung. Und ich glaube, das ist das, wonach die beiden so streben. Und deswegen finde ich die so schön und so sympathisch auch.
Wie war das bei euch, wenn ihr dann mal raus konntet aus diesem Wohnmobil? Ist dann der eine ins eine Hotel, der andere ins andere, um mal wirklich ein bisschen Ruhe voreinander zu haben? Oder wie habt ihr das gemacht?
Es gab keine Hotels.
Das wollte ich hören. Dankeschön. Ihr habt in dem stinkenden Benzinhaufen geschlafen. Schön.
Ich habe im Zelt geschlafen manchmal.
Ja, ich habe manchmal auch im Zelt geschlafen und manchmal.
Manchmal auch hier.
Manchmal auch hier. Hier gibt es ja zwei Betten.
Ja.
Das kann man runterklappen hier vorne, da habe ich dann gepennt.
Der sogenannte Alkoven.
Ja?
Okay. Ja, oberhalb der Fahrerkabine, glaube ich, nennt man
also
das
so. Also ich habe im Alkoven gepennt und Hans hinten auf dem großen Bett hinten.
Also vielleicht ist es ganz spannend sogar, das zu wissen, wir sind in einem ganz kleinen Team tatsächlich diese Reise gefahren. Also wir haben chronologisch gedreht, wir sind wirklich von Berlin in Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal gefahren. Und wir waren ein Team von 10 Leuten, was sehr ungewöhnlich ist für einen Kinofilm. Also bei einem Kinofilm sind immer mindestens 30, 40 Leute am Start. Wir haben das auf das Minimalste reduziert und haben tatsächlich, wir hatten noch ein Wohnmobil, manchmal sogar zwei, glaube ich, und dann eben Zelte, was es uns möglich gemacht hat, also schnell zu reagieren, wirklich weiter zu reisen. So. Man hat aber wirklich halt in so einer ganz kleinen Welt gelebt. Natürlich war dann das Team und so, aber wirklich raus gab es nicht. Es gab nicht dieses, jetzt gehe ich mal raus und bin privat. Als wir gesagt haben, wir machen diesen Film, hieß es, okay, wir werden jetzt 3 Monate das leben und es gibt kein anderes Leben, weil wir sind da und wir können auch nicht mal schnell nach Hause fliegen. Das gibt's nicht. Wir sind jetzt einfach 3 Monate weg.
Ich glaube, das ist aber auch eine Qualität von Hans' Arbeitsweise, dass es halt nicht dieses Ding gibt, jetzt gehe ich ins Hotel und dann habe ich da wieder meinen Luxus und so weiter, sondern wir sind halt gereist, wie Jan und Jule gereist sind.
Und alle vom Team sind so gereist.
Genau. Und wir haben chronologisch gedreht, das heißt, alles, was die beiden...
Alles fahren, andere wäre auch anstrengend geworden. Wir drehen mal eine Szene in Portugal, dann eine in Berlin, dann kurz nach Spanien.
Ja, das hätte nicht geklappt wahrscheinlich.
Ja, klar. Das hätte das Ding ja einfach nicht mitgemacht, vermutlich. Also 303 ist definitiv ein Film, der eine Riesenprojektionsfläche von euch beiden ist. Also man kann diesen Film nicht gucken und gleichzeitig an euch vorbei. Wie soll es hier nach weitergehen, wenn ihr so einen Wunsch frei habt? Das ist jetzt ein tolles Projekt gewesen. Es ist ein ganz besonderer Kinofilm geworden. Wie ist der Plan?
Ich würde gern Projekte haben, wo wir weiter so rigoros sein, also wo man nicht an sich selber vorbeigehen darf, ob das im Theater oder im Film ist.
Ja, also genau, das finde ich auch. Und ich fände es halt sehr schön, wenn man mehr Arbeit machen darf, wo die Figuren, die man spielt, nicht nur einen Zweck haben oder einen Sinn haben für die Geschichte, sondern wo man Figuren richtig entwickeln darf. Und wo man halt Charaktere herausarbeiten kann und so. Das macht nämlich Spaß, wenn man sich wirklich richtig schön viel überlegen kann, wo kommt man her, wo will man hin und so weiter.
Ein sehr schönes Schlusswort. Ich bin ein bisschen benzinbenebelt mittlerweile. Ich danke euch beiden sehr, Maler.
Ich weiß, warum haben wir das ausgehalten, die 3 Monate?
Ja, wie habt ihr das ausgehalten?
War eine sehr gute Zeit.
Ja. Permanent drauf. Danke euch beiden sehr, dass ich euch besuchen durfte in diesem tollen, alten, 40 Jahre alten Wohnmobil. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und bis hoffentlich ganz
vielen
bald.
Vielen Dank.
Dir auch. Dankeschön. Schönen Tag.
Danke. Leute, wir müssen jetzt alle wirklich wahnsinnig stark sein. Und wenn ich wir sage, dann meine ich in erster Linie mich. Lach nicht, Anna. Lach
doch, an dieser Stelle kann ich kurz lachen.
Ich ringe um Fassung, wie du vielleicht merkst. Denn Donnerstag ist die Fortsetzung vom Welterfolg. Warum muss ich überhaupt sagen Welterfolg, Mama Mia? Das ist für mich schon, da stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Naja gut, der Film war erfolgreich. Also die Nachfolge Sing, Tanz, Klatsch und Spielshow von Mama Mia ist im Kino, das ABBA-Musical. Ihr erinnert euch vielleicht genauso mit Schrecken wie ich an Meryl Streep. Und vor allem also gar nicht mal so sehr an Meryl Streep und Amanda Seyfried, sondern mehr mit Grausen an Pierce Brosnan, Colin Firth und Stellan Skarsgård.
Sie haben Geld bekommen. Für Geld tun auch wir alles, Tom. Ja,
das ist allerdings richtig. Mama Mia, passenderweise Here We Go Again heißt dieser zweite Film. Anna, du hast den gesehen und auch die Hauptdarsteller um Pierce Brosnan, Amanda Seyfried und Lily James getroffen. Die erste Frage, die wir da natürlich klären müssen, ist der Inhalt des Films, denn Teil 1 war ja damals, wenn ich mich da richtig erinnere, es war ja eine mehr oder weniger abgeschlossene Geschichte. Wie und warum geht das weiter?
Es ist eine Frage, die nicht nur wir uns stellen, sondern die sich auch Amanda Seyfried vollkommen zurechtgestellt hat und mit einer für sie befriedigenden Antwort nach Hause gegangen ist.
When I first heard that it was gonna be made, I rolled my eyes and I was like, okay, what could this possibly be about? And then I read the script and I was like, oh, that's great, this is great, oh my god, this is really emotional, wow, I didn't think about that. And all these new stories started to kind of make sense, and the time passing seemed to really make sense.
Der Zeitsprung, von dem sie hier redet, ist ein dramaturgischer Kniff, wie ich es mal nennen möchte, von Produzent Richard Curtis und Drehbuchautor/Regisseur Al Parker, denn es ist eigentlich, du musst jetzt ganz stark sein, Tom, es sind 2 Mama Mia Filme, denn dieser Film ist mehr oder weniger zweigeteilt. Wir haben die Gegenwart, 5 Jahre nach Teil 1, Donna, damals gespielt von Meryl Streep, ist tot, ihre Tochter, gespielt von Amanda Seyfried, will ihr ein Denkmal setzen und das Hotel neu eröffnet und lädt zur großen Eröffnungsparty. Und dann gibt es in Rückblenden den zweiten Film oder den zweiten Teil des Films, nämlich wie Donna 1979 selbst auf die Insel kam und die 3 potenziellen Väter Sam, Harry und Bill kennengelernt hat, also quasi Pierce Brosnan, Colin Firth und Stellan Skarsgård in Jung. Und weil Meryl Streep selbst mit CGI nicht mehr eine 50 Jahre jüngere Version von sich selbst spielen könnte oder 40 Jahre jünger, darf Lily James das machen.
Das ist jetzt für mich bisher her so ein klassischer Fall von Flish. Also da hat einer versucht, aus Fleisch und Fisch irgendwas Neues zusammenzubasteln. Funktioniert das überhaupt in Ansätzen?
Also der Film hat, wie schon Teil 1, eine gewisse Situationskomik.
Freiwillig oder unfreiwillig?
Sowohl als auch.
Gut.
Also vor allem, ich fand also diese Rückblenden schon tatsächlich den wesentlich spannenderen Teil als dieses Gegenwarts-Gejaule mit leicht angehaucht kitschigen Elementen, so mehr oder weniger die Legitimationsebene für ein paar netten Gags zwischen den Herren, furiosen Nebenrollen, und das meine ich an dieser Stelle wirklich ernst, wie Christine Baranski und Julie Waters, und einem sehr, sehr, sehr verstörenden Auftritt von Cher, bei dem ich mich gefragt habe, wie lange hat das Maskenteam morgens gebraucht, um Chers Gesichtsteile zu einem zusammenzusetzen, aber eben 1979, wo Donna natürlich nicht von Meryl Streep gespielt wird, sondern eben von Lily James, hat da fast schon ein in Anführungszeichen emanzipatorischen Ansatz.
There was this strength and fury, and that is one of the best feelings in the world. And girl power is so at the heart of this film. And to play such a strong-willed, fearless, outrageous woman is a gift. And for the first time, you know, I was having love interests. I was having guys, you know, that I, you know, and I was in control and in charge of her, you know, her romantic destiny, and being unapologetic and celebrating that was just amazing.
Natürlich ist und bleibt es recht seichte Unterhaltung, ein Film über Familie und Freundschaft in einer bunten, überzeichneten Theaterkulisse mit absolut schauspielerischem Overacting, aber kann man mal machen.
Ja, also ich bin ja relativ schnell über den Link Meryl Streep zu Cher bei Der Tod steht ihr gut. Und irgendwie komme ich nicht weg von der Idee, dass Cher irgendwas mit diesem Serum aus dem Film damals zu tun hat. Naja, der Film, da wird nun wirklich kein Weg dran vorbeiführen, lebt sicherlich auch hier wieder durch seine Musik. Allerdings kannst du jetzt auch schlecht hingehen und einfach die Hits, die im ersten Teil massenhaft verbraten worden sind, einfach nochmal als Remake wieder neu vorzutragen.
Das stimmt. Deswegen fühlt sich dieser Film auch an wie die B-Seite des Best-of-Albums. Mhm. Es sind natürlich ein paar Hits wieder dabei, die auch im ersten aufgetaucht sind, wie Mama Mia.
Mama Mia, does it show again? My, my, just how much I missed you.
Wie Dancing Queen, wie Super Trooper, aber eben auch unbekanntere. Angel Eyes, My Love, My Life, ein Song, der sogar textlich an den Film angepasst wurde. Und ich habe in diesem Film sogar etwas gelernt, beziehungsweise hinterher, denn das gibt das Genre des Jukebox-Musicals. Also die Songs, die fügen sich nicht immer dynamisch in die Handlung ein, sondern sind klare, überhöhte Brüche hier. Aber weil wir eben alle mitsingen können, weil die Musik von ABBA noch immer funktioniert und Generationen verbindet, funktioniert das eben. Oder, beziehungsweise ich muss es ein bisschen relativieren, denn wir denken nur wir können mitsingen, wie auch Amanda Seyfried feststellen musste.
The first day we were shooting Pearson, Christine and Julie and I were dancing through the woods to Dancing Queen, and they're like, Martin, the music director was like, guys, could you really sing the lyrics? And we were like, yeah, we're not singing lyrics. They're like, well, I mean, your lips aren't moving the way they're supposed to be to the lyrics, and we're like, oh, I guess we don't actually know the lyrics to Dancing Queen, so you might want to test yourself.
Und nein, lieber Tom, an dieser Stelle probieren wir das jetzt nicht aus, wie textsicher wir bei Dancing Queen sind. Aber du kannst mich jetzt gerne auslachen, Tom. Mhm. Bei mir hat dieser Film tatsächlich den Reflex ausgelöst, dass im Kino beim Gucken mein Bein im Takt der Musik ganz leicht mitgewippt hat.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich schiebe das auf diesen Tremor, den du schon länger mit dir rumträgst, diesen Beintremor.
Vielleicht.
Weil du einfach, wie wir gerade wieder festgestellt haben, viel zu häufig und viel zu oft woanders bist, als da, wo du sein solltest. Nämlich schön hier bei uns zu Hause, aber dafür bringst du uns halt auch all diesen herrlichen Quatsch from all over the world mit. Vielen herzlichen Dank. Hier gibt's Musik bei Deutschlandfunk Nova nach diesem fantastischen Gespräch über Mama Mia. Und während ihr was ganz anderes hört, üben Anna Wollner und ich zusammen noch ein kleines bisschen I Have a Dream.
Ich wollte gerade sagen, bei Mama Mia 3 werde ich meine Kritik singen.
So.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, ihr Lieben. Jetzt bitte mal die Ohren ganz besonders gespitzt und ganz genau zugehört.
We start a program in Israel for kindergartens.
Okay.
We train them from the age 16 down to the age 3.
Yeah, well, I think it would be a good idea. We've been pushing something along this line for years, but really haven't gotten any traction with it. We were thinking 7th or 8th grade. You're talking much younger than that.
Okay, ein Trainingsprogramm also, ein israelisches, wie es sich anhört. Und zwar sollen da Kindergartenkinder trainiert werden. Dieser Mann aus Israel spricht mit einem Amerikaner und der sagt, wow, da seid ihr Israeli, uns Amerikanern aber weit voraus. Hören wir mal kurz weiter zu, um was für eine Art von Programm es da geht.
We train from 16-year-old up to 4-year-old.
This segment of the conversation would absolutely cause heads to explode here in this country.
Why? Because they would be shot? Or?
Because that they're so prejudiced against young people having guns, and especially in a school.
The only thing that stops a bad man with a gun is a good boy with a gun.
Yeah, even a good toddler.
Exactly, a toddler, really. The great thing about toddlers is they don't have any fear of guns. This fear is really given to you by the media.
That's a good point. Well, if they hear somebody shouting Allahu Akbar, they're likely to instinctively go for that gun.
Es geht um ein israelisches Waffentrainingsprogramm für Vierjährige, für das dieser israelische Sicherheitsberater im Film Unterstützung in den USA sucht und es auch auf dem amerikanischen Markt platzieren will. Der Irrsinn an der Nummer ist: Dieser angebliche israelische Sicherheitsberater ist der nicht zu erkennende, hinter perfektem Make-up verborgene Borat-Darsteller Sacha Baron Cohen und der Amerikaner, der so begeistert ist von diesem Waffenprogramm für Vierjährige, ist der ehemalige amerikanische Politiker und Präsident der Waffenlobby Gun Owners of America, die 1,5 Millionen Mitglieder hat. Ein 75-jähriger Typ, der begeistert ist vom Konzept seines Gegenübers und sagt, Vierjährige seien außerdem wahnsinnig reaktionsschnell, viel schneller als Erwachsene, und außerdem könne man sie wegen des noch nicht ausgebildeten Gewissens perfekt auf Waffen trainieren. Ganz kurze Pause an dieser Stelle, wenn ihr euch auch kurz übergeben wollt. So sieht's aus. In der ersten Folge der Mockumentary Who is America? 10 Minuten der ersten Folge hat US-Sender Showtime jetzt gerade auf YouTube zur Verfügung gestellt. Guckt euch die an, wie es Cohen geschafft hat, dass sich mehrere hochrangige amerikanische Politiker und Lobbyisten vor laufender Kamera für ein Bewaffnungsprogramm für Kindergarten und Schulkinder aussprechen. Das ist so abgefuckt und gleichzeitig so mega entlarvend. In jeder Folge ist Cohen dann jemand anderes. 7 Folgen sind erstmal geplant und sicher wird Sacha Baron Cohen wieder dafür gesorgt haben, dass hässlichen Fratzen die Maske der Harmlosigkeit aus den Gesichtern gerissen wird. Vielleicht heftiger als jemals vorher. Ich werde die Nummer auf jeden Fall im Auge behalten. Mal gucken, wen der sich da noch alles vorgeknüpft hat. So, die Damen und die Herren, fast am Ende der heutigen Sendung habe ich noch einen kurzen Hinweis für euch, denn es haben vielleicht einige, genau wie ich, dann doch recht sehnsüchtig auf den zweiten Teil von Sicario gewartet, der auch diesen Donnerstag im Kino anläuft, Sicario 2. Im Original war das dieser heftige Mafia-Thriller, der an der Grenze zwischen Mexiko und den USA spielt, mit Benicio del Toro und Josh Brolin. Die gute Nachricht ist, die zwei sind auch im zweiten Teil wieder mit dabei, anders als Emily Blunt, die nicht. Regie hat aber leider nicht wieder Denis Villeneuve geführt, sondern irgendein Stefano Solina. Und da ist dann das passiert, was leider einfach sehr oft passiert. Wenn einem keine wirklich gute, weiterführende Story einfällt, dann versucht man einfach die Effekte des Originals zu copy-pasten und noch eine Schippe draufzupacken. Und damit ist Sicario 2 trotz der zwei Weltstars nur die USK 18 Kopie vom USK 16 Original und lohnt sich wirklich leider nur noch, wenn man auf absolute Gewaltexzesse auf der Leinwand steht. Ich sag's mal so, gelangweilt habe ich mich nicht, geärgert aber schon. Das war mein Schlusswort für heute. Ein fürs Zuhören bedankender Tom Westholt ist raus. Macht's gut und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.